Das, was wir heute essen, ist keine Erfindung der Medizin. Es ist uraltes Erfahrungswissen der Menschen.
So ist es, ja. Ja, meine Kraft kommt immer aus der Nahrung. Erste Linie. Ich kann noch so viel schlafen, aber die Kraft kommt von der Ernährung.
Und ich habe dann immer gesagt, eigentlich müsste das Gesundheitsamt da doch wach werden. Und ich habe da gefragt, aber man hat mir keine Auskunft gegeben. Man hat sich mit der Frage nicht beschäftigt.
Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutbinett Impulse und Fragen unserer Zeit. Im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist.
Liebe Teilnehmende an unserem Podcast, heute wieder und diesmal mit Frau Dr. Sabine Schäfer. Frau Dr. Sabine Schäfer kenne ich viele Jahre und habe schon viel von ihr gelernt über Ernährung. Sie ist Ärztin, aber sie ist eine Spezialistin für alle Fragen des gesunden und guten Lebens und insbesondere auch in Bezug auf die Ernährung. Liebe Sabine, ich freue mich sehr, dass wir uns heute darüber vor dem Publikum mal darüber unterhalten können, weil ich glaube, das, was unsere Denke ist, unsere etwas anders Denken ist, das ist, glaube ich, sehr wichtig, das einmal aufzunehmen.
Auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich mal hier sein darf. Und wir haben ja schon viele Gespräche geführt, intensive Gespräche. Und ich denke, wir können auch einiges vermitteln. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin. Ich bin auch Ernährungsmedizinerin anerkannt bei der Gesellschaft für deutsche Ernährung. Ich bin anthroposophische Ärztin, das heißt, ich arbeite ganzheitlich und ich behandle auch sehr viel Kinder. Ich war lange Schulärztin in zwei Waldorfschulen, habe eine kleine Landwirtschaft auch. Wir haben ein Gesundheitszentrum vor 25 Jahren aufgebaut, wo wir versuchen, die Disziplinen zwischen Ernährung, Pädagogik, Kunst und Landwirtschaft miteinander zu verbinden.
Und das gelingt euch gut?
Ja, wir sind angekommen, sag ich mal. Ja. Also so ein Projekt oder so ein Gesundheitszentrum ist wie eine Biografie des Menschen. Es gibt also die Kleinbabyzeit, es gibt dann die Jugendzeit, wo es Revolten gibt und es gibt dann die Zeit, wo man merkt, jetzt werden alle vernünftig. Und da sind wir angekommen. Es macht richtig Spaß.
Ich erzähle eine kleine Anekdote. Ich war in Berlin bei einem Ohrenarzt, weil es anfing mit meinen Ohren. Und wir kamen ins Gespräch und er hat immer so kleine Sachen aufgekritzelt und ich habe das nicht richtig verstanden. Und dann sagte er zu mir, gucken Sie mich mal an. Habe ich ihn angeguckt und sagte, mir passiert ja gar nichts. Ich sag, was soll Ihnen passieren, wenn ich Sie anschaue? Sehen Sie, wenn ich in Ihrem Magen wäre und Sie würden mich betrachten, dann wäre ich tot. Das habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden, was er sagen wollte. Mhm. Aber es ist im Grunde ja so, dass der ganze Ernährungsvorgang etwas ist, wo wir eine Ganzheit zerstören. Und zwar so weit zerstören, bis in ihre kleinsten Teile, in ihre Aminosäuren, Fettsäuren, Einfachzucker. Und wenn das nicht wäre, dann würde es uns nie bekommen. Dann dürften wir es gar nicht aufnehmen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, das ist eigentlich das ganz große Geheimnis, dass wir das, was eigentlich, wir nennen es ja auch Mutternatur, viele Völker früher, aber auch Hölderlin und auch Paracelsus haben das mit der Göttin Natura bezeichnet. Diese wunderbare Natur, die bildet uns all diese Pflanzen und Tiere im Zusammenhang mit dem Kosmos. Also ohne Sonne gedeiht kein Tier, keine Pflanze. Ohne den Nachthimmel, wir brauchen auch den Rhythmus der Nacht, würde das auch nicht passieren. Und wir bekommen sozusagen von der Natur geliefert ein reines Kunstwerk. Und was macht der Mensch? Er guckt sich das an, er kriegt Lust darauf, das in sich einzuverleiben und er zerstört es schon mit dem ersten Bissen. Das ist schon der erste Schritt. Aber dann geht es ganz schnell weiter. Im Magen haben wir eine Magensäure, die ist so scharf wie keine Substanz auf der Erde. Die Salzsäure hat einen pH-Wert von 2 und die Magensäure kann bis zu 1 runtergehen. Das heißt, alles, was im Magen landet, wird komplett zerstört und manche Dinge nur zur Vorstufe, aber besonders das Eiweiß wird im Magen schon komplett kaputt gemacht. Ja, es bleiben nur die Aminosäuren übrig und der Rest, den wir beim Eiweiß haben, das sind Gase, die atmen wir aus. Der Mensch ist der totale Zerstörer. Und dann geht es weiter im Zwölffingerdarm. Da kommen dann die Flüssigkeiten von der Galle dazu. Ich habe mich gerade mit der Leber in letzter Zeit viel befasst. Es ist so spannend, was dieses Riesenorgan, der macht, das macht fast die Hälfte unseres Unterleibes aus, einen Rhythmus darstellt in der Bildung von Galle und auch in der Synthese dann der neuen Stoffe. Und diese Galle, die zerstört jetzt die Fette komplett. Und das Dritte, was zerstört wird, sind dann die Kohlenhydrate. Dafür brauche ich dann die Amylase aus der Bauchspeicheldrüse. Und die Bauchspeicheldrüse bildet auch noch die Lipase für die Fette. Jetzt ist alles kaputt. Im Zwölffingerdarm.
Ja.
Und was passiert? Es geht durch die Darmwand hindurch, landet über die Pfortader, die sehr dick ist, in der Leber und bleibt da erstmal. Ja. Und dann ist das spannend. Das wäre schön, wenn wir da nochmal drauf schauen, was macht denn diese Leber? Also alles ist in die kleinsten Bausteine zerstört und nicht mehr zu erkennbar. Ja? Also das Cholesterin aus dem Eigelb hat mit meinem Cholesterin überhaupt nichts zu tun. Und das weiß man heute.
Ja.
Und dann gibt es noch ein anderes Geheimnis, das wird nämlich nicht zerstört. Das sind die Mineralien und Salze. Die bleiben so.
Ja.
Die gehen auch nicht in die Leber.
Und die sind auch sofort im ganzen Körper eigentlich spürbar, wenn man sie aufnimmt.
Ganz genau. Ich habe ja auch viel geforscht. Ich habe zum Beispiel über viele Jahre um die 2000-Wende eine Möhrenstudie gemacht und habe immer meinen Patienten über 3 Wochen abends Möhren gegeben, einmal roh gerieben und einmal gekocht. Und da habe ich festgestellt, wenn die Möhre warm gemacht wird, die ja voller Edelsteine und Mineralien ist, die kommen ja aus der Erde, diese Mineralien, dann geht das innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, merkt man, dass man plötzlich nicht mehr müde ist, dass der Kopf frei wird, dass zum Beispiel bei einem Migräneanfall oder Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen teilweise ganz weggehen können und das passiert sehr schnell. Denn diese Mineralien, Salze und der Zucker, das ist auch nochmal eine spannende Frage. Die gehen gemeinsam durch die Darmwand direkt in die Lymphe, ins Blut und landen durch die Bluthirnschranke im Gehirn. Das kann das Eiweiß auch nicht und die Kohlenhydrate und Fette. Genau, Alkohol ist eben die andere Substanz, aber ich sage immer, Alkohol ist nichts anderes als Zucker. Es ist ganz ähnlich wie der reine Zucker und das geht natürlich, wenn es pur ist, sofort ins Gehirn. Genau, so kann man sich das vorstellen.
Ja. Der Goethe hat das ja gesagt, wenn wir das Lebendiges erkennen wollen, dann versuchen wir erst den Geist herauszutreiben, dann haben wir die Teile in der Hand, fehlt leider nur das geistige Band.
Genau.
Jetzt, wenn wir die Ernährung betrachten daraufhin, dann haben wir die ganzen Teile und wo ist das geistige Band?
Ja, das ist
doch die spannende Frage, denn eigentlich, was wir machen in der Zerstörung, erkennen wir, was das Wesen ist.
Ja, ja.
Und dieses Wesen verbindet sich mit uns.
Ja, also man muss jetzt natürlich das alles mal genauer anschauen. Wenn ich jetzt, was ich ja erzählt habe von den Mineralien, Zuckern und Salzen, das ist tot, das wissen wir. Das ist in der Erde, das lagert in der Erde und die Pflanze hat diese unglaubliche Kraft durch die Sonne, nämlich durch das Licht, diese Mineralien gegen die Schwerkräfte nach oben zu ziehen. Und wenn Sie dann so einen roten oder gelb leuchtenden Apfel haben, dann ist das kein Farbstoff, weil wenn ich den Apfel schneide, kriege ich ja keine rote Hand, sondern das sind die Edelsteine aus der Erde. Und da kommen wir dann auch gleich zur Qualitätsfrage. Wenn ein Baum tief wurzelt wie die alten großen Apfelbäume, dann ist dieser Apfel voller Mineralien und stärkt meine Nerven und ist für meinen Kopf da. Wenn er aber nur so klein ist, weil die Leute faul geworden sind und sehr schnell viel ernten wollen und nicht mal hochklettern wollen, dann habe ich nicht mehr viel Mineralien da und mein Gehirn wird schwach. Und die andere Seite, wovon wir ja gerade gesprochen haben, die Kräfte, die sozusagen in der Natur sind, die müssen wir uns erstmal angucken. In der Pflanze wissen wir, die wächst. Wir haben sozusagen in der Pflanze Wachstumskräfte. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Blume abschneiden, dann werden Sie sehen, gerade jetzt im Frühjahr, nehmen Sie mal so einen Ast von einem Kirschbaum, dann wächst er noch weiter. Ja, die Knospen sind zu und nach ein paar Tagen öffnen sich die Blüten. Das heißt, ich sehe unmittelbar, da ist noch Lebenskraft drin. Das ist übrigens beim Menschen, der gestorben ist, auch. Die Haare wachsen noch nach dem Tod. Und das Zweite, was wir haben, das sind Seelenkräfte. Das ist besonders, wenn wir mit tierischen Produkten zu tun haben. Also wenn ich jetzt eine Ente esse oder ich esse auch ein Ei, dann esse ich immer was Seelisches von dem Tier mit. Und das Geistige ist eigentlich nicht in der Pflanze und auch nicht im Tier. Das Geistige ist eigentlich in der Natur außerhalb. Das tue ich mir auch einverleiben, nämlich indem ich mit meinen Sinnen tätig bin und zugucke und rieche und schmecke, was ich esse. Da bin ich dann auf der geistigen Ebene. Und was macht der Mensch? Er zerstört ja nicht nur Materie, sondern er zerstört und macht frei diese Lebenskräfte. Indem ich Materie zerstöre, werden diese Lebenskräfte aus der Pflanze frei, werden diese Seelenkräfte aus der Tierwelt frei. Und ich muss die freikriegen, weil die nutze ich mir. Ja, meine Kraft kommt immer aus der Nahrung. Erste Linie. Ich kann noch so viel schlafen, aber die Kraft kommt von der Ernährung. Und gerade in letzter Zeit ist mir nochmal der Gedanke gekommen, weil wir uns öfters mal mit Kollegen über Veganertum unterhalten haben, wo man ja alle tierischen Elemente weglässt, dass wir dann etwas vernachlässigen, nämlich die Zerstörung und Freiwerdung der Seelenkräfte der Tiere. Damit müssen wir umgehen, denn die Tierwelt gehört zu uns und wir dürfen sie nicht ausschließen. Und da gibt es so einen schönen Satz von Paracelsus auch, da sagt er, das, was wir essen, ist genau das, was auch in uns drin ist. Und der Mensch isst, wenn er isst, immer sich selbst. Er isst sich selber auf. Und man kennt es ja aus der alten Philosophie, man nannte es den Makrokosmos und den Mikrokosmos. Und der Makrokosmos ist immer, oder der Mikrokosmos, ein Spiegelbild des Makrokosmos. Sodass ich alles, was ich um mich herum im Makrokosmos einverleibe, muss ein Ganzes sein. Und sobald ich etwas weglasse, und das ist jetzt meine Erfahrung als Ernährungsmedizinerin, die viel mit kranken Menschen umgeht, wenn ich jetzt zum Beispiel das Eiweiß weglasse, was sehr modern ist und kein Fleisch ist, aber auch generell ganz wenig Eiweiß, dann werde ich schwach. Wenn ich die Kohlenhydrate weglasse, dann kann ich nicht mehr gut denken, weil ich brauche zum Denken diese Energie aus dem Zucker. Wenn ich die Fette weglasse, dann wird mein Gehirn nicht mehr ernährt und dann fange ich an zu frieren. Also das sind jetzt kurze Beispiele, wo man richtig sehen kann, wenn jemand einen Teil aus diesem Makrokosmos um uns herum weglässt, ist er auf dem Weg, krank zu werden.
Das ist ja dieser Satz der Hermeneutik, wie unten da oben.
So ist es,
wie oben da unten. Makrokosmos, ja. Mikrokosmos, ja. Entsprechen sich.
Und wir sind so dumm heute, dass wir nämlich eigentlich alles so materiell anschauen. Ja? Die Wissenschaft ist ja so geworden, dass sie das Lebendige weglässt. Wenn ich einem Professor, ich halte öfters Vorträge und habe auch eben mit Universitätsprofessoren und Forschern zu tun, mal frage, erklär mir doch mal, was Leben ist. Warum wächst die Pflanze? Dann haben sie keine Antwort. Sag mir doch mal, was Heilung ist. Wie kommt das, dass ich wieder gesund werde? Das ist nicht dein Antibiotikum, sondern das ist meine Kraft in mir, dass ich wieder gesund werde, in Verbindung mit dem Kosmos. Und das kann man eigentlich generell sagen, und das wussten alle guten alten Ärzte, in dem Moment, wo ich aus diesen kosmischen Gesamtzusammenhängen rausfalle, werde ich krank. Sodass umgekehrt, wenn ich therapieren will, muss ich den Weg finden und dafür bin ich als Arzt nur der Helfer, ich bin nicht der Heiler, ich helfe dem Patienten, den Weg zu finden, wieder diese Heilkräfte zu bekommen, dass ich mich anbinde an den Kosmos. Und da spielt bei der Verdauung die Leber eine ganz zentrale Rolle.
Ja, und das, was wir heute essen, das dürfen wir nicht vergessen, ist keine Erfindung der Medizin. Es ist uraltes Erfahrungswissen der Menschen.
So ist es, ja.
Und sie haben gelernt, gelitten und Erfolg gehabt und haben uns überliefert, was gute Lebensmittel sind. Und gute Lebensmittel sind immer sogenannte Vielstoffgemische.
Ja.
Es ist immer eine Gesamtheit von Hunderten oder Tausenden von Stoffen. Ja. Also wenn man einen Apfel nimmt und würde ihn in seine Einzelheiten zerlegen und würde das alles schön aufbereiten und in kleine Töpfchen und so hinlegen und wir würden das essen, dann wäre es wahrscheinlich giftig. Das hat, glaube ich, noch niemand probiert. Aber den Einzelstoff, den man betrachtet, der ist giftig.
Ja, so ist es. Ich habe es ja auch erlebt. Es war ja eine ganze Zeit modern bei Sportlern, so Eiweißpulver zu essen. Und ich hatte einen Mann, der hat gar nicht mal so viel gegessen, aber der war richtig vergiftet. Der hatte eine ganz grüne Haut und Leberwerte, wo alle Ärzte sagen, ja, das können Sie nicht überleben. Wir wissen aber nicht, was Sie haben. Und als ich den Urin untersuchte und feststellte, er hat zu viel Ammoniak im Urin, dann war mir klar, der Mann muss irgendwas falsch machen mit dem Eiweiß. Und dann hat er nur 3-4 Beutel pro Tag dieses Eiweißpulver gegessen. Und das war die Ursache, dass er so schwer krank war. Das heißt, er hat das extrahiert und nur das gegessen und nichts anderes. Es geht nicht.
Geht nicht. Wir müssen in Gesamtheiten denken.
Ja, wir müssen uns die ganze Natur einverleiben. Ja. Wir dürfen nichts weglassen und jedes Essen, jede Mahlzeit, würde ich es nennen, ist ein Kunstwerk. Und spannend ist, ich war sehr viel unterwegs, ich habe auch mal in Afrika gelebt, ich bin selber Französin, ich kenne sehr gut die französische Küche und Kultur. Ich war sehr oft in Südamerika, einige Male in Asien. Überall erlebt man, machen die Menschen das Gleiche, und zwar traditionell. Sie essen 3 Hauptmahlzeiten und ursprünglich immer warm. Und sie trinken zum Beispiel zum Essen und nicht literweise zwischendurch.
Ja.
Sie machen Pausen. Und früher wusste man, dass man nach dem Mittagessen ein Schläfchen machen muss. Warum? Weil auch die Leber schläft. Die macht nämlich nichts. Die hört auf. Die Galle-Funktion ist zu Ende um 2 Uhr nachmittags. Und wenn Sie sich beobachten, jeder Mensch ist um 14 Uhr müde. Und da müssen wir kurz mal eine Pause machen. Schlafen, im Schlaf verdauen wir. Wir verdauen nur im Schlaf, das weiß man heute. Wir nehmen auch ab im Schlaf und wir müssen in diesen Rhythmus kommen, der meinen Körper mit der Erde und dem Kosmos verbindet. Und wenn ich das tue, ja, und das ist jetzt wirklich eine Erfahrung von mir, nach 30 Jahren Ernährungsmedizin und Beratungen, habe ich bei vielen, vielen Krankheiten, vor allen Dingen auch bei den Allergien und Entzündungskrankheiten, innerhalb von etwa 6 bis 7 Wochen eine wirkliche Heilung. Das Denn diese Krankheiten gab es früher kaum. Ich bin in Bayern groß geworden, du weißt, ja, in Oberbayern. Ja. Und wir haben später dann in so einem kleinen Dorf gelebt, wo sehr viel Bauern waren. Und da fiel uns auf, dass alle Kinder gesund waren und keine Allergie hatten. Wir sind alle ins Heu gegangen. Ja, es gab auch keine alten Menschen, die da mit dem Rollator oder im Rollstuhl rumgingen. Die waren fit, ja. Also ich nenne jetzt die Zeit, wo es den Bauern gut ging, wo sie nicht gehungert haben. Und was mir auffiel, und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ich oft auch mit den Bauernkindern mitgegessen habe, dass man nämlich diese 3 Mahlzeiten genommen hat, pünktlich, wenn die Kirchturmglocke 12 Uhr schlug, hat man sich immer hingesetzt. Da war nicht einer, der sagt, ich muss noch meinen Stall oder ich muss noch was im Buch nachgucken. Computer gab es ja noch nicht. Nein, alle wussten, es ist wichtig, dass man gemeinsam anfängt zu essen, nämlich die Hauptmahlzeit zur Mittagszeit, wenn die Sonne im Zenit steht.
Ja. Ja. Aber das wissen wir auch gar nicht mehr, dass Mittag gar nicht dann ist, wenn die Sonne im Zenit steht.
Ja, einmal das, und die meisten essen gar nicht mehr mittags.
Ja.
Das muss man bedenken. Ja. Ja? Denn das Intervallfasten ist zurzeit so modern.
Wir haben uns so abgekoppelt von der Natur.
So ist es, ja.
Ich habe ja hier eine Glocke bei uns extra. Und die läutet im Sommer, wenn Sommerzeit ist, um 13.22 Uhr.
Sehr gut.
Weil dann steht die Sonne hier im Zenit.
Sehr
gut. Da läutet sie 12-mal einfach, dass wir das behalten. Die läutet auch zur Uhrzeit natürlich, zu der mitteleuropäischen Zeit, die wir hier haben. Aber es ist wichtig, sich zu erinnern, dass wir außerhalb des Rhythmuses sind.
Und hast du dann mal auf deinen Bauch gehört, was dann ist um 13.22 Uhr in der Sommerzeit?
Das kann ich nicht so merken.
Nein?
Da bin ich zu tätig dazu. Ich nehme mir zu wenig Zeit, um mich selbst zu beobachten.
Ja, schau mal, das ist ein wichtiger Punkt. Weil wenn ich auf mich höre, bin ich nicht nur müde, sondern ich kriege wahnsinnig Hunger.
Ja.
Und mein Magen bereitet sich durch viel Magensäure darauf vor, und die Galle hat ihre Hauptzeit eben, wie gesagt, um 14 Uhr nach unserer Hauptmahlzeit, bildet die Leber die meiste Galle, und ich bekomme wirklich Hunger. Mhm. Und wer sich das angewöhnt, mittags zu essen, kriegt immer so 5 vor 12 Uhr Winterzeit wirklich ordentlich Hunger.
Ja, ja, ja.
Darauf müssen wir achten.
Das werde ich tun jetzt. Ich werde das mal ein bisschen mehr beobachten. Man ist dann doch im Tun so drin, dass uns die andere Welt so gefangen nimmt.
Ja.
Das muss ich sagen, obwohl ich jetzt auf die 80 zugehe, ich immer noch nicht die Ruhe habe, wirklich mich so ganz auf die eigene Bedürftigkeit einzustellen, sondern die Bedürftigkeit kommt oft von außen.
Ja, und das ist ein großes Problem. Mir geht es auch so. Wenn ich jetzt noch Patienten habe, die um 1 Uhr kommen und sagen, ich habe Fieber, mir geht's so schlecht, dann sage ich nicht, ich muss jetzt Mittag essen, sondern dann behandle ich den, ja.
Genau,
ja. Und genau das ist das. Aber da hat sich unser soziales Leben in Deutschland sehr verändert. Wenn Sie jetzt nach Frankreich schauen, Punkt 12 ist jede Bank zu, sind die Bauarbeiter von der Baustelle, meine Haushälterin ist weg. Ja, alle sind beim Essen. Und da gibt's nichts.
Ja.
Und das ist ein Problem, dass wir das nicht mehr wichtig sehen. Also wir müssen, meine ich, das ist mein Vorschlag auch an den deutschen Staat, wirklich Möglichkeiten schaffen, dass sowohl Kinder, Lehrer und wie früher in den Kantinen, in den Betrieben, die Menschen wieder mittags gutes Essen bekommen, warmes Essen, frisches Essen. Und dann werden wir viel, viel weniger Krankenstand haben. Wir haben einen katastrophalen Krankenstand, der weiter zunimmt. Und die Menschen sind katastrophal müde. Fast jeder neue Patient, der zu mir kommt, sagt, er ist so müde und kann auch nicht schlafen. Und das ist alles eine Ernährungsfrage.
Ja, und wir sind insgesamt aus der Natur herausgefallen.
Genau.
Ich bin ja Lebensmittelhändler eigentlich fast mein ganzes Leben gewesen. Und für mich war interessant, als die Vereinigung kam, die Wiedervereinigung Deutschland, und wir mit unseren Läden dann in den sogenannten neuen Bundesländern waren. Und ich habe festgestellt, dass die ganz andere Dinge brauchten.
Ja.
Die hatten alle Diabetes. Aber es hatte keine Allergien.
So ist es.
Und ich habe mich gefragt, das kann doch gar nicht sein. Ich war ja öfters dort gewesen. Die Luft war dort so schlecht.
Ja, das habe ich.
Warum haben die keine Allergien? Warum haben die Diabetes?
Ja.
Wegen dieser vielen Kohlenhydrate, die die gegessen haben und diesem nicht guten Essen. Und bei uns ist es umgekehrt. Wir haben weniger Diabetes gehabt, aber wir haben viele Allergien.
Ja. Ja.
Und ich habe dann immer gesagt, eigentlich müsste das Gesundheitsamt, das Bundesgesundheitsamt, da doch wach werden, dass was eine Ursache dafür ist, das war ja ein Großversuch, kann man sagen, in dem Augenblick. Und ich habe da gefragt, aber man hat mir keine Auskunft gegeben, man hat sich mit der Frage nicht beschäftigt.
Ah ja, aber ich lebe ja auch in Berlin, ich habe 2 Praxen und eine ist in Berlin. Und da habe ich sehr viel mit Menschen zu tun, die in der ehemaligen DDR gewohnt haben. Und ich weiß aber, dass sie insgesamt gesünder waren als wir und vor allen Dingen auch schlank. Und gerade letztes Mal, ich mache Musik und da hat eine Mitmusikerin, die eben in Ostberlin aufwuchs, zu mir gesagt, weißt du, wir hatten ja nichts. Wir hatten nur das, was bei uns vom Acker kam und das kam wirklich vom Acker und es wuchs auch draußen.
Ja.
Und wir haben nur das gegessen. Wir bekamen ja kein amerikanisches Essen. Wir bekamen keine Riegel, wir bekamen keine extra Zuckersachen und so. Und ich glaube, das ist der Grund, weil sie wirklich noch eingebunden waren in das, woher die Lebensmittel ursprünglich kamen, nämlich in diesen lebendigen Kreislauf von Produktion, Verarbeitung und Frischkochen und Essen.
Ja.
Nur man muss auch wissen, wenn die Menschen wenig Geld haben, werden sie auch krank, weil sie dann anfangen, Dinge zu essen, die billig sind. Und das ist das Mehl. Und Rudolf Steiner, der die Waldorfschulen gegründet hat, der hat so oft immer wieder zu den Lehrern gesagt, gebt den Kindern nicht so viel Mehlspeisen. Der war Österreicher. Ja? Weil wenn ihr zu viel Mehlspeisen gebt, dann können die Kinder nicht gut denken. Ja? Und er hat nicht gesagt, gebt ihnen keine Mehlspeisen. Er hat gesagt, nicht so viel.
Ja.
Weil Getreide und Mehl ist natürlich sehr gesund. Aber sie muss... Du musst wissen, dass ja, oder das weißt du, dass ja das normale Getreide mindestens 80% Kohlenhydrate enthält, was in Zucker umgewandelt wird.
Ja, ja.
Und wenn ich jetzt nur Pfannkuchen esse und dann noch Zucker drauf mache, dann esse ich überwiegend Zucker.
Und Müsli.
Und Müsli, genau, das Gleiche. Und wenn ich dann noch Obst morgens reinmache, das sind wir jetzt beim Frühstück, dann habe ich so viel Zucker, dass ich zuckerkrank werde. Und das ist der Grund, warum dann oft in ärmeren Völkern oder eben in den Ostblockländern eben die Menschen dann Zucker bekamen.
Also Rudolf Steiner ist ja gefragt worden von Dr. Hauschka, was ist Leben? Und da hat er gesagt, studieren Sie Rhythmus.
Genau.
Rhythmus trägt Leben. Und das ist das Spannende, dass dass wir eigentlich im Leben die Spannung brauchen, immer zwischen zwei Kräften. Und wenn wir die gut miteinander verbinden, dann kommen wir in die Mitte.
Ja.
Und dann ist Leben da. Und wir sind ein bisschen einseitig geworden. Entweder so oder so oder so. Und
wir übertreiben nicht immer in mehr, eine Richtung, ne, ja, würde ich sagen.
Wir verstehen nicht mehr, dass wir immer wieder zu wechseln haben. Und dass wir in Bewegung bleiben müssen.
Die Pflanze macht uns das ja vor. Ja, gerade bei Vollmond, jetzt kommt wieder Vollmond, kann man das erleben, wenn man Pflanzen beobachtet, dass die über Nacht manchmal zentimeterweise wachsen. Und dann schaust du am Tag, wenn die Sonne scheint, da wachsen die nicht. Mhm. Also wenn das Licht da ist und die Sonne, die tötet ab.
Ja.
Da ist Schluss mit Lebenskraft.
Ja.
Und dann kommt wieder die Phase, wo man nachts erleben kann, wie die Pflanze aufbaut. Und wir haben ja auch einen Teil Pflanze in uns. Und so ist es auch. Wir müssen in diesen Rhythmus kommen. Also da gehört dann auch dazu, dass wir einen guten Schlafrhythmus bekommen. Mhm. Dann lernen wir auch wieder gut zu schlafen. Und wenn wir gut essen und rhythmisch essen, dann schlafen wir auch wieder besser. Bei mir gibt's gar keine Schlaftabletten mehr, sondern bei mir gibt's Ernährungsberatung bei jedem Menschen, der Schlafstörungen hat.
Vielen Dank. Das war jetzt, glaube ich, sehr viel. Und wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns einfach. Wir sind auch bereit, diese Fragen aufzunehmen und zu antworten. Und wenn es genug zu einem Thema sind, dann machen wir auch noch einen weiteren Podcast und
gerne
machen das weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und dir vielen Dank, Sabine, für die Möglichkeit, das Gespräch zu führen und von deiner reichen Erfahrung etwas mitzubekommen.
Und dir auch, Wolfgang, dass du mich eingeladen hast. Das hat mich sehr gefreut.